Als meine Familie und ich vor gut einem Jahr umgezogen sind, da sah das Haus, in das wir hineingezogen sind, noch ziemlich wüst aus. Es stand natürlich leer, es wurde viel noch gearbeitet, alle möglichen Wände waren aufgebrochen, weil Leitungen neu gelegt wurden. Und die Vermieter, sie trauten sich kaum, uns in dieses Haus zu führen, um uns zu zeigen, weil es halt noch so wüst, noch so leer, noch so nach Baustelle aussah. Aber nachdem dann nach einigen Wochen die Löcher in den Wänden zugespachtelt waren und so das Gröbste tatsächlich erst alles zugerichtet war, da bekamen wir den Schlüssel ausgehändigt. Und wir durften nun anfangen, die Wohnung zu gestalten, wie es uns unserem Geschmack entspricht. Wir konnten tapezieren und wir konnten streichen und viele von euch haben uns da sehr tatkräftig mitgeholfen. Nun, was war das Erste, was wir gemacht haben, nachdem die ganz grobe Einrichtung, nachdem das Gröbste da war und wir den Schlüssel bekamen und in diese Wohnung hinein durften? Was war das Erste, womit wir begonnen haben? Ich habe es euch mitgebracht. Baustellenlampen. Einfach nur eine Fassung, eine Glühbirne und die haben wir in alle Zimmer reingemacht und so konnten wir anfangen zu tapezieren, wir konnten anfangen zu streichen, wir konnten anfangen all das zu tun, was nötig war, um uns so langsam einzurichten. Das Erste, was wir brauchten, um mit den größten Arbeiten zu beginnen, waren Baustellenlampen. Wir brauchten erst einmal nur Licht und das war sehr nützlich und hilfreich. Nach dem Umzug der Möbel, als wir dann mit dem LKW kamen und all die Kisten reingeräumt haben und all die Möbel, da habe ich alle Baustellenlampen wieder abgenommen. Warum? Nun, wir haben anstattdessen unterschiedliche Wohnlampen aufgehängt. In meinem Arbeitszimmer eine Lampe mit hellen LED-Birnen, damit ich gut und konzentriert arbeiten kann. Im Wohnzimmer eine Lampe, die das Licht gleichmäßig streut und zusätzlich noch eine Stehlampe, die auch abends ein angenehm gedimmtes Licht erzeugt, so dass es gemütlich ist. Und nachts, schaut, nachts, da steht bei meinen Kindern so ein Licht. Es beleuchtet nicht das ganze Zimmer. Es stört nicht den Schlaf. Aber wenn ein Kind nachts wach wird, dann hilft dieses Licht zur Orientierung. Sie wissen, wo ist die Tür? Sie wissen, wie kann ich zu Mama und Papa kommen? In unserem Predigtext heute geht es nicht um einen Umzug. Und es geht auch nicht um Renovierung. Sondern es geht um die Schöpfung Gottes. Eine Schöpfung aus dem Nichts. Gott schafft ganz neu. Am Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Und genau genommen geht es heute um den vierten Schöpfungstag. Und dieser Vergleich und dieses Bild von den Lampen, es hilft vielleicht ein bisschen zu verstehen, worum es im vierten Schöpfungstag geht und auch in welchem Verhältnis er zum ersten Schöpfungstag steht. Wir lesen hier in 1. Mose Kapitel 1, die Verse 14 bis 19. Genesis Kapitel 1 ab Vers 14. Und Gott sprach, es sollen Lichter an der Wölbung des Himmels werden, um zu scheiden zwischen Tag und Nacht. Und sie sollen dienen als Zeichen und zur Bestimmung von Zeiten und Tagen und Jahren. Und sie sollen als Lichter an der Wölbung des Himmels dienen, um auf der Erde zu leuchten. Und es geschah so. Und Gott machte die beiden großen Lichter, das größere Licht zur Beherrschung des Tages und das kleinere Licht zur Beherrschung der Nacht und die Sterne. Und Gott setzte sie an die Wölbung des Himmels, über der Erde zu leuchten und zu herrschen, über den Tag und über die Nacht und zwischen dem Licht und der Finsternis zu scheiden. Und Gott sah, dass es gut war, und es wurde Abend und es wurde Morgen, ein vierter Tag. Es werden Lichter. Das ist der Inhalt des vierten Tages. Und wir wollen uns diesen Predigttext nun genauer anschauen unter drei Fragen. Erstens, was sind die Lichter? Zweitens, wozu dienen die Lichter? Und drittens, was lernen wir an den Lichtern? Was sind die Lichter? Gott sprach, es sollen Lichter an der Wölbung des Himmels werden. Es sind also Lichter, die am Himmel gesehen werden. Mit Wölbung des Himmels ist der uns sichtbare Teil der Atmosphäre gemeint. Tagsüber leuchtet er blau und nachts ist er schwarz über der Erde. Die Wölbung hatten wir ja bereits am zweiten Tag behandelt. Es ist also die Atmosphäre. Und die Lichter sind Himmelslichter. Die Lichter, die wir sehen, wenn wir aufschauen. Sichtbar an dieser Wölbung. In Vers 16 lesen wir, und Gott machte die beiden großen Lichter, das größere Licht zur Beherrschung des Tages und das kleinere Licht zur Beherrschung der Nacht und die Sterne. Spätestens bei der Erwähnung der Sterne ist auch klar, was mit den beiden großen Lichtern gemeint ist. Ja, die Lichter sind Sonne, Mond und Sterne. Nachdem Gott am ersten Tag Licht geschaffen hat, schafft er am vierten Tag Lichter, Lichtkörper, Leuchten, die dauerhafte himmlische Lichter sein sollen. Und so wie der Wechsel der Baulampen hin zu Wohnlampen in ihren ganz unterschiedlichen Funktionen, ist die Erde mit dem dritten Tag auch so weit geordnet und gestaltet, dass die Erde nun bald bewohnt werden soll. Und dafür schenkt Gott nun als erstes Sonne, Mond und Sterne mit ihrem Licht. Es ist der Anfang des Anfüllens dieser neuen Wohnung, die Gott gestaltet hat. Ja, er erleuchtet das Himmelsgewölbe. Und Gott schenkt nun dafür Sonne, Mond und Sterne mit ihrem Licht. Die Bibel sagt übrigens nichts davon, ob es eine Verbindung des Lichts vom ersten Tag mit den Lichtherren des vierten Tages gab oder wie genau es vonstatten ging. Auf jeden Fall schafft Gott hier aus dem Nichts alle Himmelskörper. Sonne, Mond und Sterne, ja, die ganze Anfüllung des Universums, es findet hier am vierten Tag statt. Interessanterweise nach der Erde. Die Sonne, die Planeten, die Galaxie, ja Millionen von Galaxien, alle Sterne des Universums haben hier ihren Anfang. In Vers 16 klingt es fast wie so eine beiläufige Bemerkung. Und die Sterne. So als wäre es etwas Kleines. Und übrigens, er schuf hier auch die Sterne. Dabei ist die Schöpfung der Sterne das gemessen an der Masse wohl größte Werk Gottes. Wie viele Sterne können wir am Nachthimmel sehen? Hat schon mal jemand angefangen zu zählen? Mit bloßem Auge in der Frankfurter Innenstadt etwa 20. Aber das liegt an der künstlichen Beleuchtung, die auch nachts da viel zu hoch ist. Doch auf dem Land lassen sich bei wolkenfreiem Himmel etwa 3000 Sterne erblicken. Und unter optimalen Bedingungen geht man von 6000 Sternen aus, die man mit dem menschlichen Auge erfassen kann. Allein in unserer Galaxie gibt es an die 200 Milliarden Sterne. Und Astronomen schätzen die Gesamtzahl der Sterne im Universum auf 300.000 Milliarden von Milliarden. Das ist eine 3 mit 23 Nullen. Unvorstellbar. Unvorstellbar. Und jeder Stern ist einzigartig. Wie ein Fingerabdruck, wie eine Schneeflocke. Jeder Stern ist einzigartig. Bisher wurde noch kein Stern, kein Planet oder irgendetwas entdeckt, was in der Zusammenstellung völlig identisch, völlig gleich war. Jedes Himmelslicht ist anders. Im Psalm 147 heißt es,
Er zählt die Zahl der Sterne. Er ruft sie alle mit Namen. Er hat ihnen allen einen Namen gegeben. 300.000 Milliarden von Milliarden. Oh, was für eine Fülle der Schöpferkraft. Gott hat sie alle geschaffen. Das war kein Zufall, das war kein Urknall, das war keine Laune des Kosmos, das war nicht etwas, was das Universum selbst hervorgebracht und produziert hat. Gott ist es, der die Sterne ins Dasein gerufen hat. Und die Sonne selbst ist wissenschaftlich betrachtet auch ein Stern, ein riesiger Feuerball von fast 1,4 Millionen Kilometern Durchmesser, 1,3 Millionen Mal größer als die Erde. Ihre Oberfläche wird auf 6000 Grad Celsius geschätzt. Und obwohl sie rund 150 Millionen Kilometer von der Erde entfernt ist, hat sie eine enorme Kraft, diesen Planeten zu wärmen und ihn in seiner Umlaufbahn zu halten, wie auch die anderen Planeten dieser Galaxie. Ja, so wie das Sonnenlicht uns wärmt, wie wir es gerade jetzt in den letzten Tagen so wunderbar in diesem warmen Frühling erlebt haben. Beeindruckend. Solch eine Distanz, aber solch eine Kraft und solch eine Größe. In anderen Galaxien gibt es noch größere Sterne als die Sonne. Doch die Planeten unserer Galaxie, sie drehen sich um dieses große Licht, um die Sonne. Und der Mond? Er hat nur etwa ein Viertel des Erddurchmessers und dreht sich sowohl um die Sonne als auch gleichzeitig noch um die Erde. Und dabei hilft der Mond genauso wie die Sonne, das lebensnotwendige Gleichgewicht in der Umwelt auf dieser Erde zu erhalten. Ebbe und Flut der Meere werden durch die Anziehungskraft des Mondes erzeugt. Man staunt, aber der Mond, er hat eine direkte Auswirkung auf unsere Natur. Zweimal täglich gibt es auf der Erde Flut und Ebbe. Wer schon mal an der Nordsee oder Ostsee war, erkennt, was für eine beeindruckende Kraft dahinter steckt, all diese Wassermassen zu ziehen und wieder hervorzubringen. Die Tatsache, dass die Sonne die Hauptquelle für Licht und Wärme und Energie ist und trotzdem nicht leer brennt, nicht ausbrennt. Die Schönheit und diese geheimnisvolle Pracht des Mondes und der Vielzahl der Sterne, sie brachten fast alle Naturreligionen dazu, Sonne, Mond und Sterne als Götter zu verehren. Oh, es gibt fast kein Volk, das nicht zum Himmel aufblickte und dachte, was für eine Pracht, das müssen Götter sein. Und so ist es bis heute, dass noch einige Gestirne, ob Sonne, Mond oder Sterne, noch in kultischer Verehrung zu Symbolen von Religionen werden. Und daran erinnern, an diese Vorstellung. Doch der Schöpfungsbericht, er betont das sehr deutlich. So deutlich, wie es nur sein kann. Deutlicher hätte man es kaum schreiben können, dass Sonne, Mond und Sterne keine Götter sind, sondern Lichter am Himmel, dienstbar für den einen Schöpfergott. Und um das zu betonen, werden Sonne und Mond gar nicht mit Namen genannt. Habt ihr das bemerkt? Nun, die Hebräer, die haben einen Namen für Sonne und Mond. Aber wahrscheinlich waren selbst diese Wörter für Sonne und Mond so eng verbunden mit irgendwelchen Götzenbegriffen für die Menschen, dass es sie erinnert hat an irgendwelche kultischen Verehrungen, an irgendwelchen Ausartungen des Götzendienstes, dass Mose hier ganz bewusst nicht von Sonne und nicht von Mond schreibt, sondern von Lichtern. Die beiden großen Lichter, das größere Licht und das kleinere Licht. Um deutlich zu machen, hier denkt gar nicht daran, bei dem Begriff Sonne und Mond schon wieder an irgendwelche komischen Vorstellungen zu denken, sondern denkt daran, es sind Lichter von Gott geschaffen. Lichter für Gott geschaffen. Diese beiden großen Lichter, ja, diese schönen Wohnlampen, die Gott geschaffen hat, die wir alle sehen, egal wo wir uns auf dieser Erde befinden, es sind keine Götter. Es sind Leuchten. Es sind Lichter, die Gott gesetzt hat, zu seiner Ehre und für unseren Nutzen. Und nicht nur die Auslassung der Namen, sondern auch die wiederholte Aufzählung ihrer Funktion soll verdeutlichen. Die Gestirne sind keine Götter. Sie sind Gottes Instrumente. Sie sind Gottes Diener. Und darin besteht so ein ganz großer antimythischer Vorstoß des vierten Tages. Diese Lichter, sie haben eine Funktion. Wenn es euch aufgefallen ist, die Funktionen in Vers 14 und 15, sie werden in den Versen 17 und 18 nochmal wiederholt. Hier gibt es eine Betonung. Es geht um die Funktion der Lichter. Das, wozu sie dienen. Sie sind Diener Gottes. Nun, wozu dienen die Lichter? Das ist unsere zweite Frage. Zum einen sollen die Lichter trennen. In Vers 14 heißt es, und Gott sprach, es sollen Lichter an der Wölbung des Himmels werden, um zu scheiden zwischen Tag und Nacht. Und in Vers 18 heißt es weiter, zwischen dem Licht und der Finsternis zu scheiden. Hier wird diesen Lichtern nun die Funktion zugewiesen, die auch das Licht vom ersten Schöpfungstag hatte. Das Licht von der Finsternis, das heißt den Tag von der Nacht innerhalb dieses Gesamttages zu scheiden. Die Himmelslichter sollen fortan diese Aufgabe ausführen. So wie die Wohnlampen, die Baulampen abgelöst haben in unserer Wohnung. So sollen nun diese Himmelslichter Licht am Tag geben. Und die Dunkelheit, die vorher noch völlig war, auf die Nacht begrenzen. Und anstelle eines vielleicht körperlosen, diffusen Lichtes vom ersten Tag treten nun seither Sonne und Mond das Tageslicht von dem Dunkel, trennen sie das Tageslicht von dem Dunkel der Nacht. Und vielleicht gibt es hier an diesem Tag zum ersten Mal dieses wunderbar rote Licht eines Sonnenuntergangs am Horizont. Seit diesem Tag wird der Rhythmus von Morgen und Abend, von dem Auf- und dem Niedergang der Sonne mit all der dazugehörigen Schönheit bestimmt. Und darüber hinaus sollen die Lichter aber auch Zeichen zur Orientierung und zur Berechnung sein. Wir lesen hier, sie sollen dienen als Zeichen und zur Bestimmung von Zeiten und Tagen und Jahren. Zeichen ist ein recht allgemeines Wort. Es bedeutet Signal oder Kennzeichen und kann alles Mögliche bedeuten. Und ich glaube, hier sind mit den Zeichen nicht außergewöhnliche Ereignisse wie Sonnenfinsternisse oder Kometen oder Sternschnuppen oder irgendwie solche Phänomene gemeint, sondern die regelmäßigen Kennzeichen zur Orientierung. Die Sternkonstellationen, der Polarstern, der Morgenstern, all das, es diente über Jahrtausende den Seeleuten als einzige Orientierung auf ihren Wegen über die Weltmeere. Oder den Karawanenführern, die durch die Wüste zogen. Der Sternenhimmel ist wie ein riesiger Kompass. Ja, ein zuverlässiger, absolut gewisser Orientierungspunkt. Selbst wenn man auf der Oberfläche der Erde keinen einzigen Fixpunkt ausmachen kann. Könnt ihr euch vorstellen, ihr seid irgendwo auf dem Meer, auf dem Schiff und ihr seht nur Wasser. Nichts Festes. Aber ihr schaut nachts in den Himmel und seht, ah, hier geht's lang. Dort ist der Polarstern, dort ist der Norden. Ich kann mich orientieren. Ein riesiger Kompass, eine riesige Karte, die über uns ausgebreitet ist. Selbst da, wo wir auf der Oberfläche der Erde völlig verloren und orientierungslos sind. Mitten auf dem Meer oder mitten in der Wüste sind die Zeichen der Sterne gottgegebene Orientierungspunkte. Und auch zur Bestimmung der Zeiten. Hier geht es um festgesetzte Zeiten, die regelmäßig wiederkehrenden Perioden des Jahres. Sonne, Mond und Sterne, sie bestimmen unseren Kalender. Die Jahreszeiten, Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Ist euch schon mal aufgefallen, dass es regelmäßig vorkommt im Jahr? Und dass sie untereinander sich nicht vermischen? Die Erde, sie steht ja etwas schräg zur Umlaufbahn um die Sonne. Und dadurch kommt es zu unterschiedlichen Winkeln zur Sonne. Und durch diesen unterschiedlichen Winkel entstehen die Jahreszeiten. Und es ist absolut wichtig zur Ordnung und zum Erhalt, zum Beispiel in der Landwirtschaft, zu planen und zu wissen, wann ist die Zeit für die Saat und wann ist die Zeit für die Ernte, wann tragen die Bäume Früchte. Durch diese Ordnung, durch diese Umlaufbahn, durch all dieses System, in welches Gott die Erde hineingestellt hat, durch die Gestirne, können wir berechnen, können wir wissen, es gibt festgesetzte Zeiten, können wir planen, die Arbeit, die Ernte, den Vorrat. Die alttestamentlichen Festtage, sie richteten sich oft an den Mondzyklen. Ja, wann ist Vollmond? So wie auch unsere Monate sich richten an die Mondzyklen. Und es dient uns zur Berechnung. Die Tage haben einen festen Rhythmus von 24 Stunden, gemessen an der Drehung der Erde um sich selbst. Das Jahr hat einen festen Rhythmus, gemessen an der Umdrehung der Erde um die Sonne. Und all das hilft uns, die Zeit zu erfassen und zu berechnen, zu kalkulieren und zu messen. Die Gestirne, sie geben uns die Möglichkeit, die Zeit zu bestimmen und unser Leben daran zu orientieren. Gott hat die erste Uhr geschaffen. Es waren nicht die Schweizer. Schönen Gruß. Auch wenn die Genauigkeit eines Schweizer Uhrwerks Gott lobt. Aber Gott hat die Uhr erschaffen. Er hat die Gestirne gesetzt. Er hat die Zeit bestimmt. Und all unsere Uhren, sie zeigen nicht unsere Zeit an. Sie zeigen Gottes Zeit an. Und sie müssen sich immer wieder richten nach der Uhrzeit Gottes. Wie oft schaust du auf die Uhr? Wie oft vereinbarst du ein Datum und eine Zeit, um jemanden zu treffen? Wie oft musstest du heute auf die Uhr schauen, damit du rechtzeitig hier zum Gottesdienst kommst? Und musst es planen. Wann muss ich aufstehen, damit ich noch genügend Zeit habe? Die Grundlage all dessen sind die Gestirne. Und dadurch können wir Zeit berechnen. Dadurch kommt es, dass wir sagen können, wir treffen uns morgen um 15 Uhr an diesem Ort und wir müssen nicht 3 Stunden warten, weil der andere dachte, ja, also wenn die Sonne irgendwie den Zenit überschritten hat, mal so plus minus 2 Stunden. Die Lichter, sie dienen uns zur Orientierung und auch zur Berechnung. Aber natürlich auch zur Beleuchtung. Das ist ja offensichtlich, doch auch wunderbar. Unsere Baulampen, ich glaube, wir hatten 10 Stück davon, sie hatten alle das gleiche blendende Licht. Also wenn man reinschaut, dann blendet es. Aber es war genug, um die Ecken auszuleuchten, um zu streichen, um zu wissen, fehlt hier noch etwas. Nun, ist mein Arbeitslicht anders als mein Wohnzimmerlicht. Und die Nachttischlampe wiederum anders. Könnt ihr euch vorstellen, so ein Licht als Nachtlampe zu haben? Aber auch Gott, er hat unterschiedliche Beleuchtungen geschaffen für uns. Das helle Sonnenlicht als Beleuchtung für die tägliche Arbeit. Das Abendlicht zur Ruhe. Das Mondlicht zum Schlaf. Mittlerweile haben die Menschen herausgefunden, dass die unterschiedlichen Beleuchtungen des Himmels tatsächlich unsere Wachheit und unsere Müdigkeit beeinflussen. Das Tageslicht gibt dem Menschen das Signal, wach zu bleiben. Aber das Abendlicht, es regt das Schlafhormon Melatonin an, sodass wir langsam müde werden. Trennung, Zeichen, Beleuchtung, das sind die Funktionen der Lichter. Gott gebraucht diese Lichter zum Nutzen. Er hat ihnen einen Dienst gegeben. Doch in Vers 16 heißt es noch, und Gott machte die beiden großen Lichter, das größere Licht zur Beherrschung des Tages und das kleinere Licht zur Beherrschung der Nacht und die Sterne. Was ist denn mit Herrschaft gemeint? Ich denke, dies ist eine Art Zusammenfassung. Gott hat den Gestirnen eine Herrschaft übertragen. Die Trennung von Licht und Finsternis, die Bestimmung der Zeiten und die Beleuchtung, es wird von den Gestirnen bestimmt und reguliert und kein Mensch kann das verändern. Oh, wir können so vieles verändern, wir haben Einfluss auf so viele Dinge. Aber wenn wir Menschen sagen würden, oh, ich habe gerade etwas Zeitnot, es gibt noch so viele Projekte, die ich mache, ich brauche einen 32-Stunden-Tag. Wir haben keine Chance, das durchzusetzen. Wir können die Erde nicht verlangsamen. Ach, und jede Uhr, egal ob digital oder analog, sie geht nur richtig, wenn sie sich an die Zeitvorgabe der Gestirne hält. Es gibt in regelmäßigen Abständen sogar offiziell eine Schaltsekunde. Zuletzt am 31. Dezember 2016 zum genau um 0 Uhr. Dann muss die Weltzeit wieder mit der Erdrotation synchronisiert werden. Gottes Zeit geht vor unserer Zeit. Die Gestirne herrschen, nicht wir. Die Funktionen, die den Gestirnen gegeben sind, darin herrschen sie und nicht wir Menschen. Wir sind aber darauf angewiesen, davon abhängig und auch alles Leben auf diesem Planeten. Nun, was lernen wir an den Lichtern? Das ist die dritte Frage. Was lernen wir an diesen Lichtern? Zum einen, die Himmelslichter sollen uns Zeichen der Herrlichkeit Gottes sein. Die Bibel warnt uns vielfältig vor Götzendienst. Und eines der weltweit verbreitetsten Formen des Götzendienstes ist, wie gesagt, die Gestirne als Götter anzubeten. Sich vor Sonne, Mond und Sternen niederzuwerfen. Bis heute haben die Planeten Namen nichtiger römischer Götzen. Doch Gott warnt davor, die Gestirne, die er uns als Diener und Instrumente gemacht hat, sie anzubeten, sich vor ihnen niederzuwerfen, zu glauben, sie hätten einen Einfluss auf unser Schicksal, auf unsere Seele, auf unsere Ewigkeit, auf unser Wohl hier auf Erden, als wären sie göttlich. In 5. Mose 4, Vers 19 heißt es, dass du deine Augen nicht zum Himmel erhebst, wenn du die Sonne und den Mond und die Sterne, die das ganze Heer des Himmels siehst, dich verleiten lässt und dich vor ihnen niederwirfst und ihnen dienst, die doch der Herr, dein Gott, allen Völkern unter dem ganzen Himmel zugeteilt hat. Die Himmelslichter sollen mit ihrem Licht die Herrlichkeit Gottes aufzeigen. Es ist eine Gabe Gottes zum Dienst für alle Völker, aber nicht zur Anbetung. Wenn wir Sonne, Mond und Sterne ansehen, dann sollen wir ausrufen, wie es in Psalm 19 heißt, der Himmel erzählt die Herrlichkeit Gottes und das Himmelsgewölbe verkündet seiner Hände Werk. Ein Tag sprudelt dem anderen Kunde zu und eine Nacht meldet der anderen Kenntnis. Eine Kenntnis, all das hat Gott gemacht. All das zeigt die Größe und Herrlichkeit und Pracht Gottes. Auf dem Berg der Verklärung, da wurde Jesus verwandelt vor den Augen seiner Jünger. Und sie sahen, und sein Angesicht wurde wie die Sonne. Die Sonne ist nur ein Vergleich für die Herrlichkeit, die Gott ausstrahlt. Für die Herrlichkeit Jesu Christi in seiner Erhabenheit. Und als der Apostel Johannes den Auferstandenen auf Patmos sah, er berichtet davon in Offenbarung 1, da sagt er, sein Angesicht war wie die Sonne, leuchtet in ihrer Kraft. Die Himmelslichter sind wie Orientierungspunkte. Nicht nur, dass wir wissen können, wo ist der Norden, sondern dass wir erkennen, wo ist Gott? Wer ist Gott? Wie herrlich ist Gott? Dass wir einen Orientierungspunkt finden, einen Mittelpunkt für unser Leben. So wie sich alle Planeten unseres Sonnensystems um die Sonne drehen, so sollen wir erkennen, das ist der Fixpunkt, das ist der Orientierungspunkt, um den sich auch unser Leben drehen muss. Was würde passieren, wenn wir die Sonne austauschen würden mit der Erde und denken, alles müsse sich um die Erde drehen? Es würde alles kollabieren. Nur die Sonne hat die Masse und die Anziehungskraft, um alles in einer guten Bahn zu halten. Und so ist auch die Herrlichkeit des Himmels keine Einladung zum Götzendienst, sondern zur Erkenntnis und zum Lobpreis. So mächtig und herrlich ist Gott. Der Gott, der die Gestirne alle geschaffen hat, der ihr ganzes Heer hervortreten lässt nach ihrer Zahl, der sie alle mit Namen ruft. Mit wem willst du Gott vergleichen? Und darum ist der Glaube, dass die Sterne unser Leben und Schicksal bestimmen könnten, Götzendienst und Gotteslästerei. Es ist eine Verspottung Gottes, in dem die Herrlichkeit Gottes vertauscht wird mit dem, was geschaffen ist. Ich hatte in meiner Ausbildung eine Arbeitskollegin und sie las immer regelmäßig die Horoskope. Und ich schrieb ihr zum Abschied einen Brief und ermahnte sie, vertraue dein Leben nicht den Sternen an, sondern dem, der die Sterne gesetzt hat. Der, wie es in Hiob heißt, den Gürtel des Orion lösen kann und den großen Bären samt ihren Jungen leitet. Vertraue dich Gott an. Wenn du in den Himmel schaust, dann lass es dich erinnern an die Herrlichkeit Gottes. Ich erinnere mich, mit einem Schulkollegen hatte ich einmal ein tiefgehendes Gespräch, gerade in der Nacht, weil wir aufblickten zum Himmel und zum ersten Mal dachte dieser Schulkollege über Unendlichkeit nach. Weil der Blick in den Himmel einen dazu bewegt zu sagen, das ist grenzenlos. Es ist grenzenlos. Und allein das Wort Unendlichkeit passt nicht in unseren Kopf. Wie viel weniger die Herrlichkeit Gottes. Wie viel weniger die Größe und Erhabenheit Gottes. Nun eine zweite wichtige Lehre. Die Himmelslichter, sie sollen uns Zeichen der Verheißungen Gottes sein. Die Lichter am Himmel, sie zeigen die grenzenlose Kraft Gottes. Des Gottes, der uns Menschen Verheißungen und Versprechungen gegeben hat. Die Anzahl der Sterne sind ein Hinweis auf die Fülle der Verheißungen Gottes. Was sagte Gott zu Abraham? Blicke doch auf zum Himmel und zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Und er sprach zu ihm, so zahlreich wird deine Nachkommenschaft sein. Und er, Abraham, glaubte dem Herrn und er rechnete es ihm als Gerechtigkeit an. 1. Mose 15. Die Zahl der Sterne sollte Abraham lehren, auf Gott zu vertrauen. Obwohl es scheinbar keine Hoffnung gab. Er war schon alt, er wartete gar kein Kind mehr. Und Gott lässt ihn blicken auf die Zahl der Sterne und sagt, so zahlreich wird deine Nachkommenschaft sein. Und Abraham glaubte ihn. Und mit Abraham rechnet nun Gott Millionen von Menschen durch den Glauben zu Kindern Abrahams und erklärt sie für gerecht. Weil sie den Verheißungen, weil sie dem Wort Gottes glauben, der alle Sterne gezählt hat und sie mit Namen nennt. Ja, der sich ein Volk des Eigentums erwählt hat, aus allen Stämmen, Sprachen, Völkern und Nationen. Und wenn wir aufblicken in den Himmel und die Sterne sehen, so soll es uns eine Erinnerung sein an die Fülle und Kraft der Verheißungen Gottes. Eine Verheißung, die die ganze Welt umspannt. Auch Deutschland und die Schweiz. Und überall da, wo nachts ein Sternenhimmel sichtbar wird, da gilt diese Verheißung Gottes. Wer glaubt an Christus, dem wird dies zur Gerechtigkeit gerechnet. Wer glaubt an die Verheißungen Gottes, dass er einen Retter gibt aus der Nachkommenschaft Abrahams, der wird gerettet. Und es ist eine Verheißung der Treue, die Beständigkeit von Sonne und Mond, die keinen Tag aussetzen. Seit dem vierten Schöpfungstag haben sie ihren Dienst niemals aufgegeben. Sie sollen uns anzeigen, wie treu Gott ist. Er bewahrt seinen Bund der Gnade und er hat versprochen, einen Retter aus Davids Nachkommenschaft, der herrschen wird. Im Psalm 89, Vers 36 lesen wir, einmal habe ich geschworen bei meiner Heiligkeit, wie könnte ich David täuschen? Seine Nachkommenschaft soll ewig sein und sein Thron wie die Sonne vor mir. Wie der Mond wird er ewig feststehen, der Zeuge in den Wolken ist treu. Sonne und Mond sind Zeugen der Treue Gottes. Psalm 89, er handelt von einer Situation, wo alles ausschien. Wo man dachte, all diese Verheißungen sind zu Ende. Israel, Jerusalem wurde zerstört. Babylon hat gesiegt. Was ist jetzt mit der Verheißung, dass ein Nachkomme aus David ewig herrschen soll? Was ist mit dieser Verheißung? Und Gott sagt, blicke auf die Sonne und blicke auf den Mond. Ich bin treu. Ich halte meine Versprechen. Seht ihr, selbst in der tiefsten Nacht hat Gott ein Licht gegeben, den Mond, um uns zu erinnern, selbst da, wo alles dunkel scheint, es leuchtet eine Verheißung. Gott hat einen Retter versprochen, einen König, der herrschen wird in Ewigkeit. Und die Regelmäßigkeit von Sonne und Mond in ihrem Dienst, in ihrem Lauf, sollen uns zeigen die Treue Gottes. Und es ist eine Verheißung der Rettung. In Maleachi wird die Rettung in Christus beschrieben als Sonne. In Maleachi 3, Vers 20. Aber euch, die ihr meinen Namen fürchtet, wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen und Heilung ist unter ihren Flügeln. Christus ist wie die Sonne. In ihm ist volle Gerechtigkeit. Wer sich ihm anvertraut, dem leuchtet Christus auf. Wie die Sonne nach einer dunklen Nacht. Dem strahlt Christus in seiner Herrlichkeit auf, den strahlt Christi Licht in sein Leben hinein. Durch Jesu Tod am Kreuz leuchtet Gnade Gottes hervor. Durch sein unschuldiges Opfer am Kreuz empfangen wir, die wir glauben und Gott fürchten, Gerechtigkeit und Heilung von Gott. Jeder Sonnenaufgang erinnert uns an die Auferstehung Jesu von den Toten. Und wie er das geistig Tote zu neuem Leben erweckt, so erweckt die Sonne am Morgen die Pflanzenwelt, die Tierwelt, auch die Menschen aus dem Schlaf. Gott hat einen Retter verheißen, Jesus Christus. Und bei ihm ist Heil zu finden, Vergebung der Sünden, Rettung vor dem Gericht Gottes. Und diese Kraft, diese Strahlkraft, diese Anziehungskraft, diese Leuchtkraft Sie wird uns als ein Zeichen der Erinnerung, wenn wir die Sonne betrachten. Oh, er ist die Sonne der Gerechtigkeit. In ihm ist Gerechtigkeit zu finden. Er, der uns völlig durchleuchten kann, der weiß, wie schmutzig und unrein und sündig wir sind. Er ist gekommen, um uns reinzuwaschen, auf dass auch wir in seinem Licht leuchten. Die Sonne, sie ist eine Verheißung der Rettung. Und sie ist eine Verheißung der Herrlichkeit, der himmlischen Herrlichkeit, des Paradieses. Die zukünftige Herrlichkeit der Kinder Gottes, derer, die sich Christus anvertrauen, die nicht auf ihre eigene Kraft vertrauen, sondern an Jesus glauben. Die sagen, du bist das Zentrum meines Universums. Du bist die Sonne. Du bist das, worum sich mein Leben dreht. Dir allein vertraue ich mich an. Wisst ihr, wie Jesus die Zukunft der Gläubigen beschreibt? Matthäus 13, Vers 43. Dann werden die Gerechten leuchten wie die Sonne in dem Reich ihres Vaters. Wer Ohren hat, der höre. Die Gerechten werden leuchten wie die Sonne. Sie werden angetan werden mit einer Herrlichkeit, die unvergleichlich ist auf dieser Erde. Am ehesten mit dem Licht und der Kraft der Sonne. So klar, hell und rein wie das Sonnenlicht, so werden die Gläubigen frei sein von Sünde, frei sein von Schmerz, frei sein von Leid und Krankheit und Tod und sich an Gott erfreuen in Ewigkeit. Es wird keine Dunkelheit mehr sein, sondern ewiges Licht. Die Himmelslichter sind mehrfache Zeugen und Symbole der Verheißungen Gottes. Und wenn du heute siehst, dass sich der Himmel bewölkt und du siehst die Sonne nicht, oder dass es dunkel wird, so wissen wir doch, die Gestirne, sie zeigen uns die Treue Gottes. Selbst bei bewölktem Himmel wissen wir, die Sonne leuchtet in ihrer Kraft. Selbst in dunkler Nacht sehen wir, der Mond ist treu. Dieser Zeuge in den Wolken, er erinnert uns an Gottes Verheißungen. Aber vorletzt. Die Himmelslichter sollen uns Zeichen der geistlichen Ordnung sein. Paulus schreibt in Epheser 5, Vers 15, seht nun genau zu, wie ihr wandelt. Nicht als Unweise, sondern als Weise. Kauft die rechte Zeit aus, denn die Tage sind böse. Darum seid nicht töricht, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Die Tatsache, dass wir die Tage und die Zeit messen können als Menschen, ist ein Aufruf, die Zeit zu nutzen. Wie nutzen wir die Zeit, die wir haben? Die Zeit, die wir berechnen können. Die Zeit, die wir planen können. Carpe diem. Nutze den Tag. Verschlafe nicht den Tag. Verprasse nicht die Nacht. Sondern gebrauche das Licht des Tages zur Arbeit und gebrauche auch die Nacht zur Ruhe. Nun, das gilt natürlich nicht für Nachtwächter, auch nicht für Bäcker. Aber durch unsere Technik sind wir versucht, gegen die Ordnung der Gestirne aufzubegehren, gegen diese Herrschaft. Wie gesagt, in den Großstädten, es wird nicht mehr dunkel. Und es gibt mittlerweile einige Studien, die zeigen, wie krank es die Bevölkerung macht. Wie krank es die Bevölkerung macht. Die meisten sündigen Laster finden nicht im Tageslicht statt, sondern in den Abend- und Nachtstunden. Da, wo es dunkler wird. Und darum ruft uns die Bibel auf, ein ordentliches Leben zu führen. Und die Zeit und die Beleuchtung der Gestirne, sie sind uns eine Hilfe, zur Ordnung, zu einem ordentlichen Lebenswandel. Aber was machst du mit deinem Leben? Was machst du mit deiner Zeit? Wofür gebrauchst du sie? Berechne die Zeit. Lass sie nicht einfach verfliegen, als wäre sie wertlos. Es sagte mal jemand, totgeschlagene Zeit schlägt zurück. Nutze die Zeit. Mose betet in Psalm 90, Vers 12. So lehre denn uns zählen unsere Tage, damit wir ein weises Herz erlangen. Wir sollen diese Zeit in Weisheit ausfüllen, nicht in Trägheit und Bequemlichkeit und Achtlosigkeit. Die Zeitrechnung ist uns eine Ordnung und hilft uns zu einem guten Rhythmus. Aber mit der Berechnung der Zeit geht auch eine Beurteilung der Zeit einher. Wir Christen, wir sollen nicht nur die natürliche Zeit beurteilen und messen und nutzen, sondern wir sollen auch sie geistlich beurteilen lernen. Als Christen sollen wir die geistliche Dunkelheit, die geistliche Finsternis in dieser Zeit, auf dieser Welt erkennen und darum durch unseren Lebenswandel mit Worten und Taten leuchten. In dieser sündigen und verkehrten Welt sollen wir leuchten wie Himmelslichter, schreibt Paulus den Philippern. Und in Römer 13 erklärt er, Vers 12, die Nacht ist weit vorgerückt und der Tag ist nahe. Lasst uns nun die Werke der Finsternis ablegen und die Waffen des Lichts anziehen. Lasst uns anständig wandeln, wie am Tag, nicht in Schwelgereien und Trinkgelagen, nicht in Unzucht und Ausschweifungen, nicht in Streit und Eifersucht, sondern zieht den Herrn Jesus Christus an und treibt nicht Vorsorge für das Fleisch, dass Begierden wach werden. Ja, die Begierden, sie sollen in der Dunkelheit schlafen. Aber wir sollen gerüstet werden, um das Werk des Tages zu vollbringen. Sei ein Licht in dieser Welt. Leuchte durch eine moralische Ordnung und auch durch eine geistliche Haltung und Hoffnung, die dem Wesen dieser Welt fremd ist. Dass du weißt, wo dein Leben hinführt. Dass du weißt, wenn du in den Himmel schaust, es ist ein Zeichen der zukünftigen Herrlichkeit und darum lebe ich anders. Darum ordne ich mein Leben anders. Und ich halte die Finsternis und die trüben Lichter dieser Welt nicht für das Tageslicht, sondern Christus. Er bricht den Tag an. Die Himmelslichter erinnern uns daran, es ist, kommt der Tag Christi und nach der Dunkelheit kommt Licht. Und bedenke, Mose schreibt hier von zwei großen Lichtern. Und das spotten die modernen Menschen. Der Mond ist doch viel kleiner als so viele der Planeten und anderen Sterne. Was für eine primitive Vorstellung zu denken, Sonne und Mond wären die beiden großen Lichter. Und außerdem leuchtet der Mond doch gar nicht von sich selbst aus, sondern er wird nur von der Sonne beschienen. Und so halten sich die Menschen selbst für die größten Leuchten, weil sie das Wort Gottes verspotten. Doch bei Gott wird die Größe der Lichter nicht durch den Durchmesser bestimmt, sondern durch die Leuchtwirkung auf die Erde. Nun, was sind die beiden größten Leuchten für diese Erde? Nun, es sind Mond und Sonne. Egal wie groß irgendwelche Sterne in den Galaxien sind, auf der Erde ist es nur ein winziger Punkt. Und so gibt es viele, die sich ihrer Intelligenz und sonst etwas rühmen und halten sich für große Lichter und haben doch keine Wirkung auf dieser Erde. Der Größte unter euch ist der, welcher euer aller Diener ist. Wir leuchten nicht aus uns selbst, so wie der Mond, aber da, wo Gottes Liebe und Heiligkeit in unserem Leben reflektiert wird und unser Umfeld beleuchtet, das ist geistliches Licht und das ist wahre Leuchtkraft. Das ist Größe. Und nun zuletzt, die Himmelslichter werden uns Zeichen des Gerichts sein. Sie werden uns Zeichen des Gerichts sein. Jesus prophezeite, dass wenn er wiederkommen wird, es Zeichen am Himmel geben wird, die ganze Erde erschaudern lässt. Aber das bedeutet nicht, wir sollen jetzt alle in den Himmel gucken und alle astrologischen Systeme versuchen zu berechnen, um zu gucken, gibt es hier irgendwelche Vorzeichen? Ich sage euch, die Zeichen, von denen Jesus spricht, dafür braucht es keine Sternkundler und keine Astrologen. Das kann jedes Baby sehen. Hört einmal, Matthäus 24, Abvers 29. Aber gleich nach der Bedrängnis jener Tage wird die Sonne verfinstert werden und der Mond seinen Schein nicht geben und die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte des Himmels werden erschüttert werden. Und dann wird das Zeichen des Sohnes des Menschen am Himmel erscheinen und dann werden wehklagen alle Stämme des Landes und sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen auf den Wolken des Himmels mit großer Macht und Herrlichkeit. So wie Gott am vierten Tag die Himmelslichter schuf in seiner Kraft, wird er sie verdunkeln und fallen lassen am Tag des Gerichts und zum Schrecken der Menschen. An dem Tag wird sichtbar sein, jetzt haben die Verheißungen ein Ende. Jetzt ist der Tag des Gerichts. Und wer nicht zu Christus gehört, er wird gerichtet werden. Schaut auf die Sonne, schaut auf den Mond, schaut auf die Sterne. In all ihrer Größe, in all ihrer Kraft. Die größten Sterne, millionenmal größer als die Sonne, sie werden vernichtet werden vor Gottes Angesicht. Und wie willst du bestehen? Wie willst du bestehen? Es gibt nur eine Möglichkeit. Nur eine Hoffnung. Solange du den Mond und die Sonne und die Sterne siehst am Himmel. So lange gilt. Heute ist die hochwillkommene Zeit. Heute ist der Tag des Heils. Glaube und vertraue dich dem Sohn des Menschen an, Jesus Christus, der kommen wird, zu richten alle Menschen. Erkenne die Zeit. Glaube an Christus, der lebt und kommt in Macht und Herrlichkeit, wovon die Sonne nur ein schwacher Abglanz ist. In ihm allein ist Gnade, Rettung und ewiges, unerschütterliches Leben zu finden. Und er wird alles neu machen. Größer und besser als der schönste und beste Umzug. Er wird alles neu machen. Und ein ewiges Licht wird leuchten und keine Finsternis wird mehr da sein für die, die zu Gott gehören. Aber die, die gerichtet werden, für sie gibt es kein Morgenlicht. So helfe uns Gott zum Glauben und Vertrauen und zum Lob unseres großen Schöpfergottes und Retters Jesu Christi. Amen.